Lieber Herr, wir danken dir, dass du die Macht hast, Dinge zu verändern zum Guten, dass du die Liebe bist und ein barmherziger Gott. Wir bitten dich jetzt für diesen Gottesdienst, für diese Predigt. Öffne du unsere Herzen für dein gutes Wort. Amen. Vielleicht hat es mancher von euch hier vorne schon bemerkt, dass es heute um einen prophetischen Text geht. Ja, also man sieht das sehr deutlich an der tollen Deko am Schlitten. Bei 10 Grad plus einen Schlitten hinzustellen, ist eindeutig prophetisch. Und es soll heute weitergehen mit unserem Propheten Sacharja. Sacharja, ein Prophet, der zugegeben nicht sehr leicht verdaulich ist. Und da hilft es auch mal drüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich dieser Name? Unser Gott, Jahwe, hat an uns gedacht. Das etwa bedeutet dieser Name Sacharja. Und er steht wie so eine Überschrift über dem ganzen prophetischen Buch. Und manchmal, wie in diesem Fall, ist dieser Name des Propheten tatsächlich auch ein gewisser Schlüssel zum Verständnis. Und das gilt besonders für die Visionen von Sacharja, mit denen sich der ein oder andere, ich persönlich auch, besonders schwer tun. Und um 3 davon soll es heute unter anderem gehen. Bevor wir aber da ins Detail schauen, nochmal ein bisschen ein Rückblick. 3 Monate nach der ersten Botschaft Gottes an Sacharja folgt jetzt eine zweite. Und Gott lässt Sacharja in 8 verschiedenen Visionen ganz verschiedene Dinge sehen, die die Ereignisse der damaligen Gegenwart beschreiben, die Zeit der Rückkehrer aus dem babylonischen Exil. Aber alle Visionen haben auf den zweiten Blick auch noch eine zusätzliche Komponente, und die weist jeweils weit über die Zeit damals hinaus in die Zeit des Messias und sogar noch über unsere Zukunft hinaus. Man nennt diese ersten Visionen in Sacharja auch die Nachtgesichte. Das kommt daher, weil der Prophet selber davon spricht. Er nennt die Tageszeit in Sacharja 1, Vers 8 und sagt dort: Ich sah in dieser Nacht und siehe. Und dann geht es los mit den einzelnen Bildern, die er sehen darf. Also in dieser Nacht, im 11. Monat des 2. Regierungsjahres des König Darius, den wir schon kennengelernt haben, Darius von Persien, da sieht er etwas von Gottes mächtigem Handeln im Hintergrund der Weltgeschichte der damaligen Zeit, aber auch insgesamt dieses Handeln Gottes in der Geschichte. Er sieht in die von Gott gelenkte Zukunft Israels und aller Völker dieser Erde. Und nur der Übersicht halber nenne ich einfach mal kurz alle 8 Visionen, damit ihr später nicht erschreckt, bevor wir dann einzelne Aspekte nochmal genauer anschauen. In der ersten Vision kehren verschiedene Reiter von einer Weltreise zurück. Das ist im Kapitel 1 ab Vers 7. Dann gibt es eine Vision von Schmieden, die Hörner abschlagen. In der dritten Vision geht es um einen Geodäten, einen Vermesser, der versucht, Jerusalem auszumessen und feststellt, das geht eigentlich gar nicht, es ist zu groß. Dann gibt es einen Sprung, dann wird es ganz konkret, es geht um den hohen Priester Jeschua, der damals ja hoher Priester war. Und dieser Jeschua wird vor dem Thron Gottes vom Teufel verklagt. Dann ein Bild vom 7-armigen Leuchter zwischen 2 Olivenbäumen. Und dann ist dieses Bild an den Statthalter Serubabel gerichtet. Schließlich folgt kein fliegender Teppich, sondern eine fliegende Schriftrolle. Und dann wird es noch skurriler, die Frau in der Tonne in Kapitel 5. Und die Visionen enden mit einer 8. Vision, 4 Gespanne zwischen Bergen aus Kupfer. So, jetzt seid ihr wahrscheinlich ganz gespannt und ich hoffe, ihr lest die Texte auch mal. Es ist heute nicht möglich, die zu lesen, auch die ersten drei Visionen, das wäre zu viel Text. Deswegen versuche ich es auch ein bisschen zusammenzufassen inhaltlich. Als Predigttext zum Advent scheint das alles ziemlich unpassend zu sein. Oder vielleicht doch nicht. Also ich würde sagen, ja, die Texte sind ungewöhnliche Adventstexte, aber sie sind nicht unpassend. Es geht nämlich darum, dass Gott sich seinem Volk wieder ganz neu zugewendet hat damals. Und darum geht es auch im Advent. Es geht damals um die Vorfreude auf den neuen Tempel und um die Präsenz Gottes in seinem Volk Juda. Es geht um die Hoffnung auf das, was Gott noch Großes vorhat. Und genau das prägt ja auch die adventliche Erwartung. Bei uns ist Advent meistens ein bisschen zu nostalgisch geraten. Ich muss mich da einschließen, obwohl ich als Nichtromantiker gelte. Aber so ein bisschen überkommt es mich dann doch am Advent. Und ich habe gedacht, ja, wir versuchen da irgendwo auch unsere Erinnerungen ein bisschen zu fixieren. Wir erinnern uns gerade im Advent gerne an gute alte Zeiten, an gemeinsames Plätzchen backen, Wunschzettel haben wir früher geschrieben und natürlich erinnern wir uns an das größte aller Weihnachtsgeschenke, die Modelleisenbahn. Also für mich war das früher das Größte, was es überhaupt geben konnte, eine Lok für meine Modelleisenbahn an Weihnachten. Ja, also im Moment ist gerade ein kleiner akustischer Fehler aufgetreten. Ich hoffe, es ist laut genug. Versteht ihr noch alles? Gut. Ja, und weil das alles so schön war, wollen wir dann an Advent und an Weihnachten diese vertrauten Momente aus der Kindheit jedes Jahr möglichst genauso wiederhaben und so ein bisschen nachempfinden. Und dann pflegen wir bestimmte Weihnachtstraditionen, die Kerzen zum Beispiel. Und bei manchen gibt es dann schon Stress, wenn die zweite vor der erste angezündet wird, ja, oder wenn das nicht rote Kerzen sind oder kein Advents. Von der unseren Zeit eigentlich gar nicht. Advent ist also kurz zusammengefasst die Freude an dieser Gegenwart Gottes in Erwartung der Zukunft. Dem Zerubabel als Statthalter, den Bauarbeitern am Tempel und dem ganzen Volk der Rückkehrer eine herrliche Zukunftsperspektive. Sie sollen nicht dem alten Tempel Salomos hinterherweinen, sondern sich lieber auf das freuen, was Gott mit ihnen vorhat. Fritz Rienecker hat es mal so ausgedrückt: Das Schönste kommt noch. Und darauf freut euch. Freut euch darauf, dass mit Gott das Schönste immer noch kommt und nicht nur in der Adventszeit. Ich glaube, wer auf Gott vertraut, für den ist immer Advent. Es tut dann auch gut, wenn wir unsere alltäglichen oder unsere alljährlich wiederkehrenden Advents- und Weihnachtsbräuche mal ein bisschen kritisch hinterfragen und uns fragen, was ist wirklich ganz ehrlich das Schönste für mich am Heiligabend? Auf was bin ich am meisten gespannt? Ist es der schön geschmückte Weihnachtsbaum? Sind es die Geschenke darunter, die sich inzwischen ein bisschen weiterentwickelt haben von der Modelleisenbahn? Oder das bessere Essen? Oder wie es jetzt uns zunehmend geht, dass mal wieder eine Zeit ist, wo selten genug alle Kinder zusammen sind und wir als Familie zusammen sein können. 2018... So, der Ton funktioniert wieder. 2018, da gab es zu Weihnachten eine Werbung von einem Smartphone-Hersteller. Und in dieser Werbung hieß es, Weihnachten verbindet, getrennt und doch zusammen. Und dann kommen so ein paar Spots, wie Leute aus der Antarktis mit ihren Angehörigen in was weiß ich wo telefonieren. Natürlich verbindet Weihnachten durch ein entsprechendes Smartphone, ganz klar, in dieser Werbung. Advent als Vorfreude auf eine gute Verbindung. Und ich fand, der Gedanke ist gar nicht dumm. Der ist gar nicht so schlecht. Wie war das zum Beispiel ganz am Anfang der Menschheit? Wie war das da mit der Verbindung der Menschen mit Gott, noch vor dem Sündenfall? Und da habe ich mich gefragt, über welche Verbindung haben sich da wohl Adam und Eva wohl am meisten gefreut? Vielleicht über die damals noch perfekte Verbindung zwischen Mann und Frau? Vielleicht aber auch über eine harmonische Naturverbundenheit? Ich stelle mir das traumhaft vor, ja, in einem wohltemperierten botanischen Garten zu sitzen, umgeben von zutraulichen Tieren. Einfach paradiesisch. Oder haben Sie sich die Anbindung an den denkbar besten Nahrungsquellen, haben Sie sich darüber vielleicht am meisten gefreut, über diese damit verbundene Sorglosigkeit? Aber ich glaube, es gab auch für Sie was noch viel, viel Schöneres, aber leider haben Sie das nicht bemerkt oder zu wenig beachtet. Und das war die unmittelbare Verbindung mit Gott. Die war noch durch keine menschliche Schuld getrübt, war noch durch nichts Schlechtes eingeschränkt. Und Adam und Eva konnten sich jederzeit darauf freuen, dass Gott irgendwo um die Ecke kommt und mit ihnen redet. Dass er einfach da war. Für mich gäbe es nichts Größeres. Und damals war sozusagen Advent und Weihnachten gleichzeitig. Gott war nicht nur von der Verheißung her mit seiner Ankunft präsent, er war da. Leider haben Adam und Eva dieses Geschenk oder die Bedeutung von diesem Geschenk nicht genügend geachtet. Sie wollten unabhängig von Gott sein. Und die Verbindung der Menschen mit Gott wurde dann durch die Sünde unterbrochen. Aber Gott wäre nicht die Liebe, wie wir es vorhin gesungen haben, wenn er nicht auch von Anfang an der Wiederherstellung dieser Verbindung gearbeitet hätte. Und das hat er auch zur Zeit Zacharias getan. Er hat immer wieder durch seine Propheten Verbindungsfäden geknüpft und so kam eigentlich auch schon vor Jesus Gott immer wieder in die Welt. Nur nicht so unmittelbar und deutlich wie dann. Weil Gott immer wieder auf uns Menschen zukam, da gab es auch schon zur alttestamentlichen Zeit adventliche Momente. Und ich glaube, auch ganz unabhängig von der Art und Weise, wie Gott die Verbindung geknüpft hat, sie hat damals bei Zacharia und auch sonst immer mindestens drei typische Merkmale. Das erste Merkmal der Verbindung Gottes mit uns heißt, dass Gott die Brücke schlägt. Gott schlägt die Brücke zu uns und nicht umgekehrt. Der zweite Punkt ist, dass Gott mit seiner Ankunft bei uns unsere Angst in Freude verwandeln will, bei denen, die auf ihn warten, wird das auch so sein. Und als drittes gewährt Gott in seiner Gegenwart Sicherheit. Zu dem ersten Punkt, Gott schlägt die Brücke und nicht wir. Damals schlug er sie durch Sachaja. Und wir sehen daran, was er in seinen Visionen erkennt, dass er nur sehen kann, was Gott ihn sehen lässt. Und Gott legt dabei nicht nur fest, was er sieht und wie Gott sich ihm mitteilt, sondern auch zu welchem Zeitpunkt. Damals eben im zweiten Regierungsjahr des Darius. Vielleicht hier an der Stelle mal einen kleinen Exkurs auch zur biblisch verstandenen Vision. Diese Vision geht immer von Gott aus. Sie ist niemals die Initiative von irgendwelchen Menschen, von Visionären, die sich ein Ziel setzen und es dann vielleicht mit einem entsprechenden Bild veranschaulichen. Leider wird der Begriff Vision heute auch manchmal in unseren christlichen Kreisen entsprechend verwendet. Er wird im Sinne einer eigenen Zielsetzung verwendet, so wie es in der Wirtschaft und in der Politik gang und gäbe ist. Weil aber dieser Begriff tatsächlich auch in der Bibel vorkommt und dort aber ein bisschen anders verstanden wird, ist die Verwirrung meistens absehbar. Mit dem Visionsbegriff lässt sich heute ganz prima ein eigenes Ziel bequem als geistlich verkaufen. Und dann wird jeder Widerspruch gegen diese Vision automatisch auch als ungeistlich empfunden. Darin liegt eine gewisse Tücke. Und wir müssen gut unterscheiden lernen, sonst produzieren wir nur Missverständnisse und am Ende auch große Enttäuschungen. Gott nutzt manchmal auch Träume, um sich mitzuteilen, aber die Vision muss auch vom Traum unterschieden werden, weil sie ist immer eine reale Wahrnehmung, akustisch und auch optisch, ich würde sagen, in einem besonderen geistlichen Wachzustand. Und bei der fünften Vision Sachajas, am Anfang von Kapitel 4 wird das mal entsprechend beschrieben, da heißt es, der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir, was siehst du? Gott bleibt auch hier der Handelnde. Selbst wenn Sachaja seine Augen aktiv aufhebt, ist es immer Gott, der ihn etwas sehen lässt. Und dazu muss ich Sachaja nicht irgendwie spirituell besonders vorbereiten, ja, oder sich um, wie manche das heute empfehlen, so eine Art geistliche Lehre bemühen, damit Gott die irgendwie füllen kann. Der braucht keine Drogen, der braucht keine Atemtechniken. Er muss sich nicht in irgendeine Form von Trance versetzen, sondern er wird von Gott wachgerüttelt. Und zwar damit er mit allen Sinnen bei der Sache ist, mit Augen und Ohren, wenn Gott ihm etwas zeigt. Und jetzt sieht er in dieser ersten Vision etwas, auf das Gott den Scheinwerfer richtet, nämlich auf seine guten Absichten, auf seine Wiederverbindung mit seinen Menschen. Und dann zu dem zweiten Merkmal, es ist die Verwandlung der Angst in Freude bei denen, die auf ihn gewartet haben. Auf den ersten Blick wirkt diese Vision auch sehr seltsam. Wir lesen diese ganze Vision im Kapitel 1 ab Vers 7. Und da sieht Sachaja diesen Anführer einer Reiterschar auf einem roten Pferd. Und er kommt mit seinen Reiterkollegen irgendwo im Tal entlang geritten, die sitzen alle auf andersfarbigen Gäulen und dann halten sie an zwischen zwei Myrtenbäumen. Man fragt sich, was diese Details sollen. Myrten, ich habe mal geguckt, die verströmen einen sehr angenehmen Duft. Ja, also die blühen und riechen ganz toll, aber man merkt trotzdem ziemlich schnell, das ist jetzt trotz der vielen Pferde kein exegetischer Ponyhof, also das geht nachher noch weiter in Kapitel 6, da geht es nochmal um die Pferde. Und verständlicherweise hat Sachaja erstmal überhaupt keinen Schimmer, was diese Vision bedeuten soll. Ein Engel erklärt es ihm. Und dieser Engel, das ist ziemlich diffizil auch sprachlich, könnte der Anführer dieser Reiterschar selbst sein. Oder er spricht zumindest in dessen Namen. Als erstes fragt man sich, wenn man das liest, was soll das rote Pferd? Warum ist das rot oder überhaupt? Vielleicht hilft uns aber da auch Jesus weiter in der Offenbarung des Johannes. Und da steht das rote Pferd für Krieg. Oder besser gesagt für den Frieden in der Welt, den Gott geben, aber auch nehmen kann. Und genau darum geht es auch im Sacharja. Die Reiter, die in der Vision Sacharjas zurückkommen, sie waren unterwegs im Auftrag Gottes, um die Lage in der Welt zu checken, wie sieht es eigentlich aus in Sachen Weltfrieden. Und das Ergebnis lesen wir in Sacharja 1, Vers 11. Wir haben die Lande durchzogen und siehe, die ganze Erde liegt ruhig und still. Und daraufhin wird dann Gott vom Engel auf dem roten Pferd gefragt, ob jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt sein könnte, um die Juden wieder zurück in ihr Land zu bringen. Und da, in dem Zusammenhang, wird Gott auffälligerweise auch wieder Herr Zebaoth genannt, der Herr der himmlischen Heerscharen. Das unterstreicht immer Gottes Position als oberster Befehlhaber. Und er befiehlt seinen Engeln, was sie erkunden sollen und wie sie ins Weltgeschehen eingreifen sollen. Wir sehen an diesem Bild, Gott lenkt die Weltgeschicke. Das mögen selbsternannte Weltherrscher glauben oder nicht, aber es ist so bis heute. Und dann sagt Gott dem Anführer Engel etwas, das der wieder an Sacharja weitergibt und der Prophet gibt es wieder weiter an das Volk. Übrigens erinnert das auch sehr stark an die Offenbarung im Neuen Testament. Da gibt es auch so eine Befehlskette. Gott, der Vater, Jesus, der Messias, dann ist ein Engel zwischengeschaltet, dann kommt Johannes, der Apostel und schließlich geht es an die Ältesten der Gemeinde. Also da gibt es auch deutliche Parallelen. Und Sacharja soll damals dem Volk ausrichten, dass jetzt nach 70 Jahren berechtigter Strenge Gottes wieder seine Barmherzigkeit folgt. Und so wie oft den globalen Katastrophen der ewige Friede folgen wird, so ist es da auch. Wir haben als letzte Perspektive der letzten Ankunft Gottes in unserer Welt den Perspektiven des ewigen Friedens in seiner neuen Schöpfung. Und das zeichnet sich hier schon ganz dezent ab. Der Streifzug endet ja mit dem Fazit, es herrschen vergleichsweise ruhige Zeiten. Und diese 70 angekündigten babylonischen Jahre in der Gefangenschaft, die nähern sich ihrem Ende. Der richtige Zeitpunkt ist gekommen. Es herrscht gerade einigermaßen Ruhe in der Welt und die nutzt Gott punktgenau, um sein Volk zurückzubringen ins ursprüngliche Land. Also insgesamt ist diese erste Vision, finde ich, auf einmal gar nicht mehr so düster, sondern das entpuppt sich als eine echte Freudenbotschaft an die zurückgekehrten Juden. Ich lese mal ab Kapitel 1, Vers 13. Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, predige und sprich. So spricht der Herr Zebaoth, ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer und bin sehr zornig über die stolzen Völker, denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Darum, so spricht der Herr, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaoth, und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden. Ich werde mich ihnen wieder zuwenden mit Barmherzigkeit. Der Armin und ich, wir haben das nicht abgesprochen, aber mir ist aufgefallen, in beiden Adventsliedern, die wir gesungen haben, ist vom Zepter der Barmherzigkeit Gottes die Rede. Das ist seine Macht. Und weiter predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth, es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Das heißt kurz zusammengefasst, freut euch, ich erbarme mich über euch. Ich werde wiederkommen, ich werde euch segnen, ich werde mit euch sein und ich werde für euch sorgen und ich werde dabei auch euren Feinden Einhalt gebieten. Gott ist der Beschützer. Und so kommt es dann auch damals. Die Prophetie wird ganz bald erfüllt. Der neue Tempel ist innerhalb weniger Jahre aufgebaut. Noch eine Mauer drumherum, dann später bei Nehemia fertig, alles eingetütet. Ja, alles sicher. Alles, was Achaja dem Volk ausrichten sollte, war eingetroffen. Wirklich? Wir wissen, dass es hinterher ganz schnell wieder nicht so gut weiterging. Aber vom Neuen Testament aus betrachtet, zeigt sich in Sacharjas Botschaft dann eine ganz erstaunliche Perspektive, auch eine Parallele zur Weihnachtsbotschaft 500 Jahre später. Sacharja hatte damals schon eine freudige Adventsbotschaft im Gepäck, die war nur noch nicht ausgepackt, könnte man sagen. Und das haben später die Engel bei den Hirten getan. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und in diesem allem Volk, das hat jeder Jude auf sich bezogen, auf Israel, aber da steckt schon der Blick auf die ganze Welt wieder mit drin, so wie die Reiter, die die ganze Welt durchzogen haben. Da wendet sich Gott nicht mehr nur freundlich Jerusalem zu, sondern der ganzen Welt. Und so wird eigentlich erst in Jesus sichtbar, wie weit Gottes Freundlichkeit und Barmherzigkeit reicht. Mit ihm zeigt Gott, dass sein Reich die Reiche dieser Welt in die Knie zwingen kann. Und zwar ganz unpolitisch, indem er durch Jesus die Verbindung mit ihm, mit Gott, erst wieder möglich macht. Und der Friede, der dadurch in den Herzen von Menschen einkehrt, den kann kein Diktator dieser Welt zerstören. Und so ruft Gott uns eigentlich schon durch Sacharja zu, ich will mich dir wieder barmherzig zuwenden, trotz deiner Schuld, trotz schwerer Zeiten, die du vielleicht gerade durchmachst. Gott ist wieder in der Welt und Gott ist auch bei dir angekommen. Und das soll der dauerhafte Grund unserer Freude sein. Unabhängig von der Weihnachts- und Adventssaison. Freude für immer. Und dann ist noch zum Schluss das dritte Merkmal zu nennen, was Gottes Verbindung mit uns zu einem durch und durch freudigen Ereignis macht. Es ist die Gewährung von Sicherheit. Wir versuchen oft alles Mögliche, um das, was schön ist, zu sichern. Wir versuchen, die Freude durch Weihnachtsbräuche zu sichern. Ja, das ist auch irgendwo legitim. Aber sicher ist nur das, was Gott selber sichert. Eine feste Burg ist unser Gott nämlich nur dann, wenn Gott seine Leute auch vor bösen Attacken schützen kann. Und darüber bekommt Sacharja in der zweiten und dritten Vision was gezeigt. Und wieder weist das auch schon auf die Situation bis heute, weit hinaus über die damalige Zeit. Gott lässt in dieser zweiten Vision die Hörner der Bedränger abschlagen. Die vier Hörner, die hier genannt sind, die stehen für alle Himmelsrichtungen, aus denen Juda heraus bedrängt wurde. Und in die es auch gleichzeitig vor seiner Rückkehr zerstreut war, in alle Himmelsrichtungen zerstreut, wieder zurückgebracht. Aber der Druck ging von allen Seiten aus auf Israel, auch als sie wieder zurückgekehrt waren. Und da musste Israel merken, was es heißt, wenn Gott die Hörner der Feinde abschlägt. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was sollte mir da jetzt heute die Sicherheit geben? Denk einfach mal an Dinge, die dir wie Hörner vorkommen, wie Stierhörner, die dich in die Enge treiben wollen. Wir waren mal auf so einem Bauernhof in Ostfriesland. Da hat uns der Landwirt erzählt, dass er mal nur ganz knapp mit dem Leben davongekommen ist, weil ein Bulle ihn in der Box angegriffen hat. Und er ist in die Ecke und der Bulle ist rechts und links mit seinen Hörnern gegen die Wand. Und so konnte er sich vor der Stirn des Bullen so nach oben nochmal rausziehen. Ja. Und so geht es uns manchmal auch, wenn wir angegriffen werden, vielleicht von Krankheit, vielleicht von seelischem Schmerz, von der Angst vor dem Tod, die uns manchmal überkommt, eine Depression, eine Ehekrise, die wir vielleicht nicht erwartet haben. oder eine sicher geglaubte Arbeit, die plötzlich weg ist. Schulden, die du nie haben wolltest und auf einmal kommst du nicht mehr raus. Und dann hast du diesen Eindruck, ich bin komplett eingeklemmt von den Hörnern meiner Angreifer. Und die kann nur Gott abschlagen. Die schlechte Nachricht ist, dass du diese Hörner alleine nicht wegkriegst. Und die gute ist, dass Gott ihnen nicht nur standhält, sondern dass er sie auch abschlagen kann. Und da, wo die Bedränger dann zurückweichen müssen, da ist plötzlich Freiheit, da ist Platz, da ist ein Friedensreich für viele. Und das zeigt dann das Bild von der Messschnur um das neue Jerusalem in Vision 3. Das wird unermesslich groß sein, von unzähligen Menschen bewohnt. Und auch das ist wieder ein Ausblick auf die weltweite Gemeinde Jesu, wie sie heute da ist und wie sie auch noch in Zukunft sein wird. Die Gemeinde Jesu, die er zu sich sammeln wird. Und da besteht in Christus der Schutz, nicht mehr wie bei Nehemia durch so eine popelige Stadtmauer, die war sicher eindrucksvoll und auch gerechtfertigt und auch ein Zeichen der Zuwendung Gottes, aber letztlich nur ein Symbol für den Schutz, den Gott selbst bietet. Und so sagt Gott auch zu Sacharja in Kapitel 2, Vers 9, ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Und Paulus bringt das später mal so auf den Punkt in Römer 8, Vers 39. Viele kennen das auswendig, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns von der Liebe Gottes scheiden, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und ich glaube, diese Tiefe, in die man geraten kann, die kann man erst richtig begreifen, wenn man am tiefsten Punkt die Liebe Gottes erkennt. Also, jetzt freu dich guten Gewissens über Adventskerzen, über Christstollen. Vielleicht gibt es auch mal Gelegenheit zum Schlittenfahren. Ja, ich hätte auch mal wieder Lust drauf. Freu dich aber vor allem darüber, dass Gott eine absolut tragfähige Verbindung zu dir hergestellt hat. Freu dich über das noch eingepackte Geschenk bei Sacharja, wenn du es auspackst und Jesus findest. Und dann heißt es in Sacharja 2, Vers 14 und 15, was der Dietrich in einer späteren Predigt sicher noch etwas entfalten wird: Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker, also auch Sohnwälder, sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein und ich will bei dir wohnen. Amen. Jetzt singen wir sehr passend das Lied Tochter Zion.